Ich habe gerade mitbekommen, dass das mit dem Bibellesen, mit dem Vorlesen des Bibeltextes von eben dem einen oder anderen zu schnell ging. Also er hatte noch nicht Sprüche 24 gefunden, da waren wir schon bei Vers 34 mit dem Vorlesen. Von daher würde ich einfach nochmal wiederholen, was gelesen wurde. Du hattest nach Schlachter gelesen, von daher Sprüche 24, such die Psalmen und blätter dann einfach weiter, dann kommt er zu den Sprüchen. Sprüche 24. Und dort die Verse 30 bis 34. Und das ist nicht wirklich der Predigttext, es ist so eine Art Grundton meiner Predigt. Und am Ende werden wir wieder zu Sprüche 24, 30, 34 kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr die ganze Zeit in diesen Text gucken müsst, aber es gibt so ein bisschen die Tonart der Predigt vor. Sprüche 24. Ich ging vorüber, sagt Salomo, am Acker eines Faulen und am Weinberg eines Unverständigen. Und siehe, er ging ganz in Unkraut auf und Nesseln überwucherten ihn. Und seine Steinmauer war eingestürzt. Das sah ich und nahm es mir zu Herzen. Und ich betrachtete es und zog eine Lehre daraus. Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern. Die Hände ein wenig in den Schoß legen, um zu ruhen. So kommt deine Armut wie ein Wegelagerer und dein Mangel wie ein bewaffneter Mann. Was für eine Bildsprache. Brauchen wir ein bisschen länger, um jedes Bild zu verstehen, aber ich glaube, die Kernaussage ist jedem klar. Salomo beschreibt einen verfallenen Weinberg. Und aus seinen Beobachtungen zieht er Schlüsse und will daraus lernen. Und vielleicht hast du gezuckt beim ersten Vorlesen, beim zweiten Vorlesen. Es geht um das Thema Faulheit. Mist, hat er mich wieder erwischt. Warum kennen die Prediger mich immer so gut? Wenn dich das Thema erschrecken lässt, dann lade ich dich ein, dieses Thema in deiner stillen Zeit aufzugreifen oder im Gespräch mit einer guten Freundin, mit einem guten Freund zu vertiefen. Denn Faulheit ist dumm, sie ist schädlich und sie ist sündig oder sündhaft. Daher vertage das Thema auf keinen Fall, wenn du Faulheit in deinem Leben entdeckst oder von ihr weißt. Die heutige Predigt hat aber ein anderes Thema. Zumindest auf den ersten Blick. Ich meine, dass der Salomo tatsächlich an einem verfallenen Weinberg vorbeigekommen ist. Er hat sich das nicht nur so ausgedacht im Sinne einer rhetorischen Formel. Ich denke mir mal ein Geschichtchen aus, wäre ja legitim, sondern ich glaube, er ist tatsächlich an einem so verlotterten Weinberg vorbeigekommen. Und er hat nicht nur das gesehen und ist weitergegangen, er hat hingesehen, er hat hingeschaut und vor allem er hat sich das, was er gesehen hat, zu Herzen genommen, emotional erwogen. Und, was noch viel wichtiger ist, er hat eine Lehre daraus gezogen. Ich mag diese Formulierung, dass er sich zu Herzen nahm. Könnte man jetzt länger wieder überlegen, was heißt das Herz im Alten Testament, im Hebräischen. Aber von der Idee her, er hat sich mitnehmen lassen von dem, was er da gesehen hat. Und er hat sich gesagt, das darf nicht sein. Das ist nicht in Ordnung, was ich da sehe. Er hat nicht gesagt, oh cool, noch einer. Mein Weinberg sieht genauso aus. Oder mein Garten rund um mein Haus. Er sagte, das darf nicht sein. Er sah, welches Potenzial dieser Weinberg eigentlich hatte, wenn sich der Faule nur richtig drum gekümmert hätte. Er sieht, was an Gutem verloren geht, nur weil jemand faul ist. Und er sieht vielleicht auch den Faulen, der sich selbst schadet. Der kann ja seinen Weinberg nicht genießen, weder durch das Essen der Trauben noch durch das Trinken, natürlich nur des Saftes. Nicht etwa des Weines, klar, noch durch den Verkauf des Weines, um darüber wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Und er sieht vielleicht auch den Schaden, den der Faule anderen zufügt. Die könnten ja als Tagelöhner bei ihm angestellt werden, damit Einkommen bewirken und damit ihre Familie versorgen. Da er faul ist und er keine Arbeiter hat, gibt es keinen Job, gibt es keine Einkünfte. Damit schadet der Faule auch den anderen. Er denkt nach über das, was er sieht. Er sagt nicht meine Manege, nicht mein Zirkus, ein anderer Direktor hat sich zu kümmern. Nein, er nimmt es sich zu Herzen. Ich glaube, dass viele Menschen etwas sehen Aber ganz schnell in irgendeine Art Blase sich zurückziehen und sagen, ja, nicht mein Zirkus, habe ich nichts mit zu tun. Ja, was soll ich machen? Ich bin doch nur so ein kleines Lämpchen. Und sie einfach nicht nachdenken, nicht genauer hinschauen, es sich nicht zu Herzen nehmen. Ja, das Einzige, was wir noch hinkriegen, ist zu sagen, ja, so eine faule Socke, dieser Blödmann, hätte er sich mal um seinen Weingarten gekümmert, ist recht so, dass es ihm so schlecht geht. Das ist das, was wir vielleicht noch hinkriegen. Aber die Weisheit von Salomo und jeder, der den Salomo, ein bisschen die Biografie von Salomo kennt, weiß, dass das ein Mann, der wirklich übersättigt war mit Weisheit, der sagt, nee, ich nehme nicht nur wahr. Ich nehme mir die Dinge, die ich sehe, genau vor Augen. Ich nehme sie mir zu Herzen und ich versuche daraus Lehren zu ziehen. Und das ist ein weiser Umgang. Und genau darum soll es heute gehen. Ich möchte euch einladen, und der erste Halbsatz ist jetzt ein bisschen aus dem Weltraum gegriffen für euch, aber ihr werdet ihn im Laufe des Vormittages verstehen. Ich möchte euch einladen, dem eigenen Denken zu misstrauen und vor allem nach Weisheit zu streben. Ich lade euch ein, dem eigenen Denken zu misstrauen und nach Weisheit zu streben. Und das nicht im Sinne eines akademischen Wissensaufbaus. Ich weiß mehr, ich habe mehr Titel, ich habe mehr Streifen, ich habe mehr Medaillen an meiner Brust, sondern im Sinne einer Lebensänderung. Bitte behaltet diese Unterscheidung im Hinterkopf. Klugheit ist gut, aber bei der Weisheit, um die es mir heute Morgen geht, geht es um viel mehr. Es geht um die Praxis. Sprüche 14, Vers 8, und ich werde heute sicherlich 10, 12 Bibelverse vorstellen. Wer einen Stift dabei hat oder ein Handy mit Notizfunktion, es empfiehlt sich vielleicht die eine oder andere Bibelstelle wenigstens zu notieren und dann später nochmal in Ruhe zu bedenken. Ihr findet das Skript aber auch wie immer auf meiner Website bibelunterricht.de. Da steht eigentlich alles drin, bis auf die Tippfehler, die ich heute Morgen noch rausgebaut habe. Die habe ich da drin gelassen. Sprüche 14, Vers 8 ist ein Vers, der hilfreich ist. Die Weisheit des Klugen ist es, damit ihr wieder diese Kombination Klugheit und Weisheit. Die Weisheit des Klugen ist es, seinen Weg zu begreifen. Aber die Narrheit der Toren ist Täuschung. Ja. Morgens lesen, lesen, lesen den Vers, auswendig lernen und den ganzen Tag über diesen Vers nachdenken. Wenn du an der Bushaltestelle auf dem Bus wartest, denk über diesen Vers nach. Über die erste Hälfte, über die zweite Hälfte. Beim Mittagessen denk über diesen Vers nach. Und abends, wenn du ins Bett gehst, denk über diesen Vers nach. So ist Weisheit im Buch der Sprüche gebaut. Das sind kurze, kompakte Sätze, also zumindest ab Kapitel 11, sind kurze, kompakte Sätze, die man im Sinne eines pädagogischen Beitrages eigentlich an das eigene Kind weitergibt. Auf dem Weg zum Acker hat der Vater seinem Kind Weisheitssprüche vermittelt und dann haben sie beide den ganzen Tag über diesen Weisheitsspruch gesprochen. Und so sind diese Verse gedacht. Und hier heißt es, die Weisheit des Klugen ist es, seinen Weg zu begreifen. Aber die Narrheit der Toren ist Täuschung. Und ich habe euch für diese Predigt zwei Teile vorbereitet. Den ersten Teil startet jetzt gleich, der zweite kommt ja so in ein, zwei Stunden. Schauen wir mal. Ich will dich im ersten Teil dafür gewinnen, aktiv nach einer Weisheit zu streben, die dein Leben im Sinne Gottes verändert und dir dadurch Sicherheit für dein Handeln, für dein Denken, für dein Fühlen und für dein Beraten gibt. Also Weisheit, die lebensverändernd ist. Und im Teil 2 werde ich dann noch etwas konkreter werden und ich denke auch etwas herausfordernder und ich hoffe, ich überschreite meine Kompetenz nicht in der Art, wie ich es vortrage. Ich möchte im zweiten Teil uns allen, aber vorrangig den Brüdern, einen Weg aufzeigen, der meines Wissens untrennbar damit verbunden ist, dass wir Weisheit erwerben und auch Weisheit an andere weitergeben. Teil 1, strebe nach Weisheit. Teil 2, wie könnte das konkret aussehen? Strebe nach der richtigen Weisheit. Weisheit ist erstrebenswert und beginnt mit Ehrfurcht vor Gott. Die Bibelleser kennen auch das Wort Gottesfurcht an der Stelle. Ich wähle an der Stelle jetzt bewusst mal das Wort Ehrfurcht. In Sprüche 14, 33 hatten wir eben gelesen, das war die Geschichte mit dem Weinberg. Ich schaute hin und nahm es zu Herzen. Ich sah es und zog eine Lehre daraus. Wie dieser Salomo vorgeht, das ist absolut vorbildlich. Der Weise handelt weise. Und mit Texten wie diesen zeigt uns der Heilige Geist, wie man weise werden kann. Überlegt mal aus der Vogelperspektive, warum hat Salomo diesen Text aufgeschrieben? Er hätte doch einfach nur sagen können, Leute, wenn ihr nichts tut und faul seid, dann wird sich das rächen. Aber nein, es wird eine Geschichte erzählt, Salomo erzählt eine Geschichte und beschreibt darin sein Vorgehen, wie er zu der Weisheit gekommen ist. Hinschauen, zu Herzen nehmen, eine Lehre draus ziehen. Und indem uns der Heilige Geist diesen Bericht gibt, wie Salomo zur Weisheit kommt, haben wir gleichzeitig ein Lehrbeispiel, wie wir zur Weisheit kommen können. Und wie einfach, oder? Aber mit diesen Texten, nicht nur dieser Abschnitt aus Sprüche 24, sondern mit vielen anderen Texten zeigt uns auch Gottes Geist, dass Weisewerden dringend nötig ist. Weißt du, wenn du dich bekehrst und an das vergebende Blut oder an das Blut Jesu glaubst, das dir Vergebung bewirkt, dann hast du automatisch die Rettung, du hast automatisch Frieden mit Gott und du hast nicht automatisch Weisheit. Ja, wir denken immer, es gibt einen Schalter im Leben eines Christen, der nennt sich Bekehrung. Bis zur Bekehrung beten wir kräftig, ab der Bekehrung läuft alles. Nada, stimmt nicht. Weise werden ist dringend nötig. Und dieses Buch der Sprüche besteht aus vielen einzelnen Sprüchen, aber auch aus längeren Textabschnitten. Und eine Aussage kommt darin mehrfach vor. Ich sage erst die Aussage und danach für die Aufschreiber die Bibelstelle. Wir brauchen es nicht aufzuschlagen. Eine wiederholte Aussage des Buches ist, dass der Anfang von Weisheit worin besteht? In Gottesfurcht. Genau, steht zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 7 oder Kapitel 9, Vers 10. Der Anfang von Weisheit ist oder besteht darin, Gott zu fürchten. Wer also Gott nicht in seinem gesamten Wesen respektiert und sich unter dieses Wesen drunter beugt, das könnte eine Überschreibung von Gottesfurcht sein, der kann weder weise sein, noch weise werden. Ein Mensch, der Gott keinen Respekt erweist und sich nicht unter seine Rahmenrichtlinien beugt, der ist niemals weise. Selbst wenn er viele dekorative Medaillen an der Brust hat, viele Pokale im Regal steht, viele gerahmte, goldgerahmte Abschlussurkunden hochwichtiger Universitäten an der Wand hängen hat oder x tausend oder muss man x Millionen sagen, Follower auf YouTube, Spotify und wie sie alle heißen. Wichtiger Merksatz, Ehrfurcht vor Gott ist nicht das Ergebnis von Weisheit, sondern ihr unverzichtbarer Anfang. Ich wiederhole, Ehrfurcht vor Gott ist nicht das Ergebnis von Weisheit, sondern ist ihr unverzichtbarer Anfang. Zweitens, es gibt in der Bibel zwei Arten von Weisheit. Das ist mitunter verwirrend. Für die, die gerne immer nur einzelne Verse aus der Bibel lesen, kommst du nie zu einem kompletten Bild. Es hilft manchmal, zu einem Begriff mal alle Bibelverse zu lesen und dann merkt man, irgendwie müssen wir sie unterscheiden. Denn da steht nämlich nicht immer Weisheit Index 1 und Weisheit Index 2, wie man das aus der Wissenschaft kennt. Ja, oder mit irgendwelchen Attributen, die himmlische Weisheit und die irdische Weisheit, da steht einfach nur Weisheit. Und ich möchte euch kurz aufzeigen, dass es in der Bibel zwei Arten von Weisheit gibt. Die eine Weisheit ist echte Weisheit, während die andere nur betrügerisch nach Weisheit aussieht. Sie ist aber nicht echt. Und das ist mir nicht nur akademisch wichtig, diese Unterscheidung. Jetzt muss man das als Lehrer so machen, dass man am Anfang die Begriffe definiert. Nee, auf der Ebene bin ich nicht. Ich glaube, dass wir ganz schnell auf eine Weisheit selbst hereinfallen, die wir meinen zu haben. Und wir sagen, naja, wir sind doch Christ, da muss es doch die gute Weisheit sein. Kommen wir gleich zu. In 1. Korinther Kapitel 3, wer will, schlägt auf. 1. Korinther 3 gibt es die Verse 18 und 19. Korinth ist zwar eine sehr, sehr eigenartige Gemeinde, die eine bunte Palette an Herausforderungen hat, aber an diesem Punkt ist sie uns gar nicht so unähnlich. Denn da gibt es halt Leute, die Rang und Namen haben, Abschlüsse oder Ähnliches. Und Paulus warnt die Leute, die er da richtig lieb hat, indem er schreibt, ich lese jetzt nach der neuen evangelistischen Übersetzung für die, die nur hören, ansonsten lest ihr bitte euren Text. Niemand soll sich etwas vormachen. Wenn jemand von euch meint, in dieser Welt weise zu sein, muss er erst einmal verstehen, wie töricht er ist, damit er wirklich weise wird. Hä? Wiederhole nochmal. Wenn jemand von euch meint, in dieser Welt weise zu sein, muss er erstmal verstehen, wie töricht er ist, damit er wirklich weise wird. Und ihr merkt, es gibt zwei Arten von Weisheit. Die eine muss man ablegen, und das ist die Voraussetzung, um die andere Weisheit zu bekommen. Denn was diese Welt für weise hält, ist nichts als Dummheit vor Gott. Lasst die Stelle gerne aufgeschlagen, wir lesen gleich weiter. Gleich, nicht jetzt, ihr Spicker. Das Ganze, was ich hier vorgelesen habe, eben kann bei uns Christen schnell in zwei Schubladen landen. Ja, ist ja klar, das, was die Heiden, was die Ungläubigen alles verzapfen, das ist absolut Blödsinn. Quatsch, kann man keinen Pfennig drauf geben. Das, was wir Christen hingegen produzieren, das ist die reinste Weisheit. So wird das keiner formulieren, weil da wird schon klar, wie blödsinnig die Aussage ist. Sie ist griffig, aber falsch. Über Weisheit entscheidet nicht, schlussendlich nicht, ob sich jemand als gläubig bezeichnet oder ob er sagt, ich bin Atheist oder was auch immer. Es ist nicht so, dass alles, was ein Ungläubiger sagt, unweise ist. Das habt ihr vorhin gebetet. Wir bitten um Weisheit für die Ärzte, die Tonika, Annika, also die Frau, die da durch die Gegend geflogen wurde, behandelt. Wir bitten um Weisheit, wir wissen nicht, ob der Arzt gläubig ist, aber wir bitten um Weisheit für diesen Arzt, dass er seinen Job richtig macht. Also die Aussage, dass alles, was ein Ungläubiger sagt, grundsätzlich schon deswegen schlecht ist, das trifft's nicht. Und die Kehrseite ist genauso, leider Proof of Concept, würde ich sagen. Ist alles, was ein Gläubiger behauptet, von tiefster Weisheit durchtränkt? Alles, was du jemals gesagt und geschrieben hast, was du deinen Freundinnen geraten hast, Naomi, ja, ist das alles immer tiefste Weisheit? Nee. Also der Status des Redners, ob gläubig oder nicht gläubig, das kann nicht das Entscheidungsmerkmal sein. Aber manchmal gehen wir dahin, ja, dass der Weltmensch eine Aussage trifft, na, die muss man in die Tonne stopfen und sobald einer bei uns das sagt, der vielleicht auch gut reden kann, dann ist das weise. Nein. Zugegeben, die Bibel tadelt durchaus die scheinbare Weisheit von ungläubigen Menschen. Das finden wir in der Schrift, das will ich auch mit dem, was ich eben gesagt habe, nicht durchstreichen. Ein Vers weiter in dem, was wir gerade hatten, also 1. Korinther 3, Vers 20, da zitiert Paulus alttestamentliche Weisheitsliteratur, und sagt, der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind. Also 1. Korinther 3, 20, Zitat aus Psalm 94, Vers 11. Ihr müsst jetzt bei euren Bibelübersetzungen gucken, wie bei euch der Wortlaut ist. Aber bei mir heißt es, der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind. Was aber macht diese Überlegungen so nichtig, so gehaltlos, so nicht helfend, nicht hilfreich? Laut unseres Merkspruches, den ich euch einmal untergejubelt habe, der steht ja so nicht in der Bibel, laut des Merkspruches ist es die fehlende Ehrfurcht vor Gott. Denn Ehrfurcht vor Gott ist nicht das Ergebnis von Weisheit, sondern ihr unverzichtbarer Anfang. Und gerade wir Christen sollten uns vor Überheblichkeit hüten. Falsche Weisheit wird nicht zur echten Weisheit, einfach nur durch das Äußern irgendeines Glaubensbekenntnisses. Und deswegen mahnt Sprüche 3, Vers 7 uns Gläubige, sei nicht weise in deinen Augen, fürchte Jahweh und weiche vom Bösen. Also die Gläubigen werden aufgefordert, sei nicht weise in deinen Augen, sondern, und da kommt wieder diese Ehrfurcht, fürchte Jahweh und weiche vom Bösen. Es gibt also nichtige, nutzlose Weisheit, die schlussendlich nicht fruchtbringend ist. Auf sie soll man sich nicht stützen oder verlassen und auch nicht auf die Menschen dahinter. Ist dann also Weisheit immer trügerisch, wenn der Ungläubige eine Weisheit hat, der man nicht trauen darf, oder wenn ich als Gläubiger der Weisheit auch nicht trauen darf, ja, was bringt denn die ganze Weisheit dann noch? Wäre es nicht besser, Weisheit, oder ich nehme mal ein anderes Wort, Erkenntnis, grundsätzlich gering zu schätzen? Leider gibt es solche Äußerungen in unseren Kreisen auch. Und dann greift man mal, weil man ja als bibeltreuer Christ immer ein Bibelverschen bereit hat, um irgendeine These zu stützen, greift man ganz schnell nach 1. Korinther 8, Vers 1, wo es heißt, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Und darüber wird dann eine Predigt gebaut und ein ganzes Glaubensmodell. Erkenntnis, ne, schlecht, ganz böse. Aber Liebe, was auch immer diese Liebe dann genau beinhaltet, die ist dann gut. Als ob mit einem Halbsatz alles geklärt wäre, was die Bibel sonst zum Thema Weisheit und Erkenntnis sagt. Und der Kontext dieses Verses wird völlig ignoriert. Wo Worum geht es denn in 1. Korinther 8? Ist ja unwichtig. Hauptsache, man kann die Erkenntnis mal abschließen und eine ominöse Liebe zum obersten Dogma erheben. Lasst uns ein bisschen sorgfältiger herangehen. Schlag bitte mal Sprüche 21, Vers 26 auf. Sprüche 21, Vers 26. Und ihr merkt, ich komme immer wieder auf das Buch der Sprüche. Das Buch der Sprüche gehört zur biblischen Weisheitsliteratur, zu dem auch zum Beispiel das Buch Hiob gehört und noch andere Bücher. Vers 26, Sprüche 21, 26. Hier findet sich einerseits die Warnung, sich nicht auf sich selbst und sein Herz zu verlassen, aber es folgt eine interessante Ermutigung. Wer auf sich selbst vertraut, ist dumm. Das ist ein Vollpfosten, ein Idiot. Wer der Weisheit folgt, lebt in Sicherheit. Deswegen hatte ich eingangs gesagt, richtige Weisheit gibt mir Sicherheit für mein Handeln, für mein Denken, für mein Fühlen, für mein Beraten, für mein Bewerten. Wie bitte? Der Vers stimmt nicht. Okay, folgender Vorschlag, ich suche es euch später raus, aber ich mache jetzt weiter. Meistens sind in so einer Gruppe ein, zwei Leute, die der Predigt nicht mehr zuhören und ihre Konkordanz befragen, ihr Handy, was schon gezückt wird. Also mir wäre es lieb, dass er eher der Predigt zuhört, aber ich werde jetzt hier kein Störsignal geben, dass das WLAN nicht funktioniert. Also, dann, wenn es nicht in dem Vers steht, den ihr aufgeschlagen habt, dann vertraut mir mal ganz kurz, wer auf sich selbst vertraut, ist dumm, wer der Weisheit folgt, lebt in Sicherheit. Und das ist das Ermutigende. Weisheit, also der richtigen Weisheit zu folgen, bringt dir Sicherheit. Und Sprüche 4, ich hoffe, dass diesmal der Vers stimmt, Verse 7 bis 9. Sprüche 4, Verse 7 bis 9. In den ersten 10 Kapiteln haben wir längere Texte, ab Kapitel 11 sind es meistens Einzelverse, zumindest bis 30. In Sprüche 4, 7 bis 9 in meiner Bibel steht, der Weisheit Anfang ist, erwirbt dir Weisheit. Das ist noch auf der Zunge zu gehen, Anfang von Weisheit ist, erwirbt dir Weisheit. Super, ich liebe das. Und mit allem, was du erworben hast, erwirbt dir Verstand. Halte sie hoch, die Weisheit, so wird sie dich erhöhen. Sie bringt dich zu Ehren, wenn du sie umarmst. Sie verleiht deinem Haupt einen anmutigen Kranz, eine prächtige Krone reicht sie dir dar. Karl-Heinz von Heiden in der neuen evangelistischen Übersetzung übersetzt diesen wunderbaren Vers 7, er übersetzt ihn mit, Weisheit musst du mit Weisheit erwerben. Richtige Weisheit ist nicht einfach plupp, da. Bei Salomo schon, da war sie plupp, da. Aber Salomo, der plupp die Weisheit bekommt, also ich unterstelle jetzt, dass er ein bisschen die Biografie von ihm kennt, ja, weil er sagt, und mit dieser Weisheit erwerbe ich mir neue Weisheit. Und mit dieser Weisheit erwerbe ich mir neue Weisheit. Und weiter, und weiter. Das heißt, es ist richtig, wenn ein Christ ein lebenslanges Wachsen in Weisheit anstrebt. Dann und auch nur dann ergibt das Bibelwort, Sinn, dass das graue Haar geehrt werden soll. Das steht zum Beispiel in Levitikus, also in 3. Mose 19, 32. Es steht in Sprüche 16, 31 und in Sprüche 20, Vers 9. Das graue Haar soll geehrt werden. Na, warum? Bloß weil es seine Farbe verloren hat? Was ist jetzt daran das Ehrenswerte? Ja, es geht nicht wirklich um das graue Haar. Sondern es geht darum, dass ein Mensch, wenn er älter wird und lebenslang der Weisheit nachjagt und auf die Weisheit neue Weisheit draufsattelt und auf der neuen Weisheit weitere Weisheit draufsattelt, dass es ein ganz natürlicher Werdegang eines Gläubigen ist, dass wenn er grau, Klammer auf, alt, Klammer zu, geworden ist, dass er ein Weiser ist. Und bei dem steht man auf. Alles klar? Nächstes Mal, wenn ich reinkomme, darfst du sitzen bleiben, weil ich habe nur das graue Haar, ich bin noch nicht weise. Aber dieser Gedanke, der dahinter steckt, ist, denke ich, klar. Weise zu sein, ist dann auch eine Ehre. Also mit dem Kranz kann ich nicht nachvollziehen. Sie verleiht deinem Haupt einen anmutigen Kranz, aber da sind dann unsere flechtenden Muttis vielleicht fähiger zu sagen, warum so ein Haarkranz was Tolles ist oder eine prächtige Krone, das kriege ich dann schon eher hin. Weise zu sein ist eine Auszeichnung, ist etwas Erstrebenswertes, ist nichts Schlechtes. Mit allem, was du erworben hast, erwirbt dir Verstand. Wunderbar. So, woran erkenne ich jetzt den Unterschied? Es gibt die schlechte Weisheit, es gibt die gute Weisheit. Okay, bei der einen ist die Gottesfurcht oder die Ehrfurcht vor Gott der Startpunkt und auch die ganze Zeit dabei. Wer Gott nicht respektiert, hat gar keine Chance auf echte Weisheit. Wer Gott aber Ehrfurcht erweist, dem ist, das habe ich vorhin gesagt, ich wiederhole es bewusst, nicht Weisheit automatisch gegeben, aber er hat wenigstens Zugang zur Weisheit und kann sich danach ausstrecken. Und dazu lade ich in diesem Teil herzlich ein. Was ist dein Lebensziel? Ich möchte weise werden. Gute Antwort. Biblische Antwort. Gutes Ziel. Ein gesegnetes Ziel. Und wie bekommt man lebensspendende Weisheit? Die Antwort ist mega komplex. Da könnten wir vielleicht mal am Wochenende machen und laden dann jemand mit richtig grauem Haar ein. Ja, ich bin ja hier auch nur der Anfänger. Aber mit Ehrfurcht vor Gott kann ich eine Beziehung zur Weisheit treten. Ich hoffe, es ist euch schon mal sprachlich aufgefallen. Beziehung zur Weisheit? Hä? Beziehung zum Computer? Beziehung zum Sportunterricht? Wie kann der Typ von Beziehung zu Weisheit reden? Das ist das Spannende. Also erstens, Sprüche 2, Vers 6 sagt, denn Jahwe gibt Weisheit, von ihm kommen Erkenntnis und Verstand. Das heißt, ich muss nicht nur Gottes Furcht haben, sondern ich muss auch wissen, wo Weisheit herkommt, von Gott. Und im zweiten Teil werden wir uns damit beschäftigen, wie gibt denn Gott diese Weisheit? Passiert das immer wie bei Salomo? Plupp, da hast du das Paket. Oder läuft das im anderen Weg? Aber erstens, Quelle der Weisheit ist Jahwe, Sprüche 2, 6. Und deswegen kann Jakobus, das kennt ihr alle diesen Vers, kann Jakobus auch völlig frei sagen, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, was soll er dann tun? Gib auf. Nein, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Warum weißt du das immer noch nicht, Stefan? Wenn du ihn um Gott, in Weisheit bittest, dann wird er dir keine Vorwürfe machen, sondern sie wird ihm gegeben werden, sagt Jakobus. Also ganz coole Sache, er ist die Quelle, er ist der, also die Ehrfurcht vor ihm ist der Anfang, er ist die Quelle und wenn ich was will, wende ich mich an ihn. Und das Schöne, Beruhigende ist, er sagt nicht, das weißt du immer noch nicht, Mensch. Also im Hebräerbrief steht sowas, obwohl der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr nötig. Also es gibt so ein Tadeln auch, aber ich bin ja heute noch auf der sympathischen Seite unterwegs. Ich möchte jetzt aus einem Buch, das ich so oft schon empfohlen habe, dass ihr eigentlich alle 2 Exemplare im Schrank stehen haben müsstet. Ich möchte aus einem Buch was zitieren, nämlich aus dem Lexikon zur Bibel. Und das sagt zum Thema Weise und Weisheit. Texte vorlesen, ab der 4. Zeile hört keiner mehr zu. Ich zoome das einfach so, dass es eine Zeile ist. Schon das Alte Testament spricht andeutend von der Weisheit wie von einer Person. Bibelstellen stehen im Lexikon, kauft es euch. Während das Neue Testament Christus als die verkörperte Weisheit Gottes nennt. Zum Beispiel in 1. Korinther 1, Vers 24. Kolosser 2,3 sagt, in ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. So, während ich kurz Pause mache beim Vorlesen, man muss ja mal zwischendurch was einstreuen. Also, ich hatte eben davon gesagt, sucht eine Beziehung zur Weisheit. Und das ist eigentlich komisch, weil ich zu Matheformeln, zum Satz des Pythagoras, nie eine Beziehung gesucht habe. Oh, ich liebe dich, dieses A² plus B² gleich C². Oder die Summe der Kathetenquadrate ist gleich dem Hypotenusenquadrat. Ende meines Mathewissens. Die Bibel sagt aber, besuche eine Beziehung zur Weisheit und es damit begründet, dass das Alte Testament das schon andeutet und im Neuen Testament durch die Offenbarung von Jesus Christus das richtig klar wird. Christus ist nicht nur die Quelle und Ehrfurcht vor ihm ist nicht nur der Start für Weisheit. Er ist die Weisheit. Das erschreckt uns nicht. Er sagt zum Beispiel auch, ich bin die Liebe oder ich bin die Wahrheit. Und genauso ist Christus Weisheit in Perfektion. Und zu diesem Christus suchen wir Beziehung, wenn wir Weisheit suchen. Lexikon. Jedoch hat Gott diese rettende Weisheit in einer Weise offenbart, die dem natürlichen, nicht wiedergeborenen, Menschen als Torheit erscheint. 1. Korinther 1, 21 fortfolgende. Sie wird deshalb auch die geheime, verborgene Weisheit Gottes genannt. 1. Korinther 2, 7. Die sich nur denen erschließt, die sich dem Wirken des Heiligen Geistes nicht widersetzen. An ihnen als dem Leib Christi wird auch der unsichtbaren Welt die mannigfaltige Weisheit Gottes offenbar. Und das war ein Zitat aus Epheser 3,10. Also wenn wir über das Erlangen von Weisheit sprechen, ist das nichts, wo ich sage, ich klebe euch einen 3-Punkte-Plan, das macht ihr, ja, so wie mit Workouts, die dann für irgendwas sorgen und dann habt ihr die Weisheit. Ich lade eigentlich ein, tretet eine aktuelle, in eine lebendige, in eine immer wiederkehrende Beziehung zu diesem Christus, der die Weisheit ist und die Weisheit gerne gibt. Es ist nicht der Espresso-Automat. Wem aber ein Espresso mangelt, der drücke den Knopf und es wird ihm gegeben werden. Es ist eine Beziehungssache. Und deswegen auch logisch, dass es ein lebenslanges Lernen ist in der Weisheit. Ergebnis, Punkt 1. Ein Gläubiger, der immer noch genauso weise oder unweise ist, wie am Anfang seines Christseins. Leute, die sich letzte Woche bekehrt haben, dürfen sich entspannen. Ein Gläubiger, der immer noch genauso weise oder unweise ist, wie zu Beginn seines Christseins, der hat einen wichtigen Teil der Gotteskindschaft versäumt. Oder, denken wir noch mal kurz an den Weinberg. Was war Ursache für den Zustand des Weinberges? Faulheit. Vielleicht hat er auch einen wichtigen Teil aus Faulheit verpennt. Ein wichtiger Teil der Gotteskindschaft besteht nämlich im Wachsen. In Weisheit, aber Achtung, nicht, oh, du musst so und so viele akademische Abschlüsse haben oder so und so viele kluge Bücher im Schrank stehen haben. Es geht um die Beziehung zu der verkörperten Weisheit, zu Jesus Christus. Diese Beschäftigung wird unnütze Weisheit, die wir in der Welt erworben haben, nach und nach ablösen. Wir hatten ja gehört, es gibt Weisheit, die nicht gut ist. Und die erwerben wir in der Welt, in der Schule, im Umgang, durch unsere Eltern, durch Erziehung, durch Freunde, Ratschläge. Überall kommt irgendwas her, was sich als weise darstellt. Aber wir haben eingangs gehört, das ist nur eine scheinbare, keine echte Weisheit. Und diese Weisheit soll nach und nach abgelöst werden und durch heilbringende und lebensbringende oder lebensspendende Weisheit ersetzt werden. Und ein fauler Narr ist derjenige, der sich danach nicht ausstreckt. Also, simple Frage. Willst du dumme Weisheit haben oder richtige Weisheit? Darf ich darüber nochmal nachdenken? Für den zweiten Teil, der jetzt beginnt, hatte ich angekündigt, dass wir etwas konkreter und vielleicht vermutlich herausfordernder werden. Ich möchte uns allen, angefangen bei dir, Jana, weil du da hinten sitzt, Richard, enden bei dir, Dominik, du gehörst mit in die Kurve, ich möchte uns allen etwas, sagen wir mal, höflich empfehlen. Eigentlich möchte ich mehr, aber ich muss mich zurückhalten. Aber vor allem möchte ich den Brüdern das ins Pflichtenheft schreiben. Um genau zu sagen, ich möchte euch sagen, dass es in eurem Pflichtenheft drinsteht. Ich bin ja nicht der Verfasser eures Pflichtenheftes. Wisst ihr, was ein Pflichtenheft ist? Also ich schreibe dauernd Pflichtenhefte in der Firma. Ich weiß, was der Markt braucht. Also ich bin in einer Softwarefirma angestellt. Wir erstellen eine Software für Pflegeheime, für Menschen mit Behinderung oder ältere Menschen. Und wir hören von den Kunden, was die Software noch leisten sollte. Und dann haben wir da irgendwelche Programmierer, die haben aber keine Ahnung, was der Kunde will. Also schreiben wir Pflichtenhefte, beschreiben genau, was laufen soll. Und jetzt sage ich euch, was in eurem Pflichtenheft steht. Ich glaube, dass das, was in diesem Pflichtenheft steht, für uns Brüder, aber nicht nur für uns Brüder, untrennbar von dem Erwerb bzw. der Vermittlung von Weisheit ist. Also wir können nicht Weisheit und das, was ich jetzt sage, voneinander trennen, weil ich glaube, dass der Weg zur Weisheit über dieses, was ich jetzt vorstelle, zwangsweise gegangen werden muss. Es gibt viele, viele Christen auf diesem Planeten. Und wir haben schon mal gehört, dass es eine römisch-katholische Kirche gibt. Dann gibt es die protestantische Kirche. Dann habt ihr was von Reformatorischen gehört, von Reformierten gehört. Es gab mal einen längeren guten Vortrag zum Thema Brüderbewegung. Ist wieder so ein kleinerer Teil. Und dann gibt es diesen ominösen Begriff der evangelikalen Szene. Wenn ihr nicht genau wisst, was das ist, wir gehören dazu. Wobei es mittlerweile schon peinlich ist, zur evangelikalen Szene zu gehören. Also es wäre gut, wieder mal einen neuen Begriff zu schaffen, womit wir uns weiter abgrenzen. Ihr merkt, das ist ein Politikum. Also es reicht nicht, evangelisch zu sein. Man muss schon evangelikal sein und mal sehen, ein Evangelikalissimo oder was du dir ausdenkst. Okay. Am Ende könnte es dazu führen, nur Malo hat die wahre Lehre und das wäre sowas von ganz schlecht. Also von daher, ich habe das jetzt ein bisschen witzig dargestellt und es gibt bestimmte Gründe, warum ich nicht zur römisch-katholischen Kirche gehören kann von meiner Glaubensausrichtung her. Aber für die evangelikale Szene war eigentlich 100 Jahre lang ein Bibelvers sehr dominant. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Und ich lese ihn, glaube ich, in jeder zweiten Predigt vor. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der ein oder andere ihn auswendig kennt oder zumindest auszugsweise irgendwie wiedergeben könnte. Aber es ist auch ein Goldstück, dieser Text. Und da heißt es unter anderem, ich kürze Ihnen mal, da wird nicht nur gesagt, dass die Bibel von Gottes Geist gegeben wurde, sondern auch, dass dieser Text, dass diese Bibel einen Zweck oder einen gewissen Nutzen hat. Also nicht nur, pupp, da steht das Paket, sondern warum steht das Paket denn da? Und da wird ein vierfacher Nutzen beschrieben. Und nach der neuen evangelistischen Übersetzung, super gut fürs Vorlesen geeignet, ihr lest gerne in eurer Übersetzung, steht alles eigentlich das Gleiche drin, bloß ein bisschen andere Wörter manchmal. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Die Bibel überführt uns von Sünde. Die Bibel bringt uns auf den richtigen Weg. Und die Bibel erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Lehrt uns, Wahrheit zu erkennen. Sie überführt uns von Sünde. Sie bringt uns auf den richtigen Weg und sie erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Und auch wenn in diesem Vers, auch Vers 17 dann, der nachfolgende Vers ist, den man meistens mitliest, auch ein toller Vers, da steht das Wort Weisheit nirgendwo drin. Aber ich glaube, dass das, was hier am vierfachen Nutzen beschrieben ist, eigentlich Weisheit sehr gut beschreibt. Vielleicht nicht vollständig, aber wer weise ist, der will auch diese vier Punkte haben. Wahrheit erkennen. Und bedenkt mir nochmal, dass es hier nicht um etwas Abstraktes geht. Was ist Wahrheit? Könnte man zitieren. Sondern Jesus Christus ist die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6, der einzige Vers, den ich auf Italienisch kann. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Giovanni 14, versetto 6. Ja, wir hatten in den 80er Jahren Freizeiten in Italien, dann habe ich einen Bibelvers gelernt und seitdem gebe ich damit an. Jesus ist die Wahrheit. Und wenn es darum geht, dass die Schrift uns die Wahrheit erkennen lässt, heißt es, dass wir Christus erkennen, zu dem wir ja ohnehin eine Liebesbeziehung haben wollen. Nicht nur aus Dankbarkeit für unsere Rettung, sondern weil wir gelernt haben, dass es weise ist, eine Liebesbeziehung zur Weisheit einzugehen. Zweites Ziel ist von Sünde überführt werden. Das dritte Ziel, auf den richtigen Weg gebracht werden, zu wissen, wie man richtig lebt. Na, wenn das nicht Weisheit ist, was ist dann Weisheit? Und zu einem Gott wohlgefälligen Leben erzogen zu werden. Das ist Weisheit. Wie wird man weise? Gott, plupp, hat dir ein vierfaches Päckchen hingelegt, mit dem du weise werden kannst. Wer also nach Weisheit trachtet, muss nicht nur auf den Knien durch die Gegend robben und ganz viele Kerzchen um sich herum aufstellen und den Herrn um Weisheit bitten, sondern der Herr sagt, Freund, schön, dass du kniest, kannst dich auch gerne hinsetzen und die Bibel aufschlagen. Such dir nicht einen neuen Weg, Weisheit zu bekommen. Ich habe in meiner Weisheit einen Weg geschaffen, mit dem du weise wirst. Da ist er. Und wir können in diesem Land nun wirklich nicht mehr sagen, wir hätten keinen Zugang zur Bibel, was per se auch ein Geschenk Gottes ist. Andere Länder haben vielleicht kleine Schlipsel, weil die Bibel dort versucht wird zu unterdrücken. Ist in der Geschichte nie wirklich gelungen, aber wir können so dankbar sein. Die meisten von uns haben 3 Bibeln, ich vermute 15 Bibeln im Schrank stehen. Die Frage ist, ob das im Schrank stehen der Bibel ausreicht. Ich glaube, es reicht nicht aus. Wenn Weisheit mit Gottesfurcht oder mit Ehrfurcht vor Gott anfängt, dann heißt das, dass wir die Bibel in einer demütigen Unterordnung lesen müssen. Wenn du die Bibel aufschlägst oder deine App öffnest, vergewissere dich, dass du von den Thron Gottes trittst. Dass du hier jetzt etwas öffnest, was der Herr dir in die Hand gegeben hat, um dich weise zu machen. Wir lesen die Bibel in demütiger Unterordnung. Wir sagen Gott nicht als Antwort auf das, was wir lesen, was er da Eigenartiges geschrieben hat. Das ist die Haltung von vielen Menschen, dass sie Gott anklagen über das, was in der Schrift steht. Wie kann Paulus über das Thema Mann und Frau und Unterordnung in der Ehe so schreiben? Das ist nicht demütig. Das ist nicht Anfang von Weisheit, weil was ist der Anfang von Weisheit? Ehrfurcht vor Gott, Gottesfurcht. Ich stelle mich unter dich. Ich lese also die Bibel mit der Haltung, Herr, sprich, ich will hören und nicht nur gegenplappern. Wir lesen die Bibel in der Bereitschaft, Wahrheit zu erkennen, von falschem Denken und Handeln überführt zu werden, in unserem Leben und in der Lebensführung korrigiert zu werden und wieder korrekt in die richtige Bahn ausgerichtet zu werden. Kurzum, wir folgen nicht dem alten Weg der betrügerischen Weisheit, sondern wandeln in Weisheit und streben nach mehr Weisheit. Zweiter Punkt. Der Hirte mahnt den Hirten. Ominöse Überschrift. Machen wir einen Sprung in den 2. Timotheusbrief. Geschrieben vom Hirten Paulus an einen Hirten, nämlich Timotheus, 2. Timotheus 4, Verse 2 bis 5. Paulus, der jahrelang gefangen war und wusste, ich werde aus diesem Gefängnis wieder rauskommen, der sich sagte, ich weiß nicht wann, aber ich werde hier wieder rauskommen, schlägt im 2. Timotheusbrief einen ganz anderen Ton an. Das ist ein Brief, kann man bibelkundlich alles einordnen, ist jetzt nicht unsere Aufgabe hier, wo er aber mittlerweile in einer Gefangenschaft ist, von der er ahnt, dass er sie nicht überleben wird. Wir lesen also hier sozusagen ein Testament, dass Paulus an einen, wenn nicht sogar den wertvollsten Mitarbeiter auf Erden schreibt. Und es ist schon spannend, was ein Mann, der sich des Sterbens gewiss ist oder das Sterben kommen sieht, schreibt. 2. Timotheus 4, die Verse 2 bis 5. Verkündige das Wort Gottes. Tritt dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen. Warne und ermahne sie. Ansgar doppelt zu hören, verliere dabei aber nicht die Geduld und unterweise sie gründlich. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussagen, die ihnen nur das sagen, was sie gerne hören möchten. Vor der Wahrheit werden sie dann ihre Ohren verschließen und sich stattdessen mit Legenden und Spekulationen abgeben. Doch du musst in jeder Hinsicht nüchtern bleiben. Sei bereit, Druck zu ertragen und erfülle deinen Auftrag als Verkünder des Evangeliums. Tu alles, was zu deinem Dienst gehört. Ich liebe den ersten Teilsatz. Predige das Wort. Ich habe den Herrn lange um einen Missionsbefehl für mich gebeten, also einen, der nicht Matthäus 28 nur abschreibt. Ich habe immer gesagt, was ist dein Wunsch für mein Leben, Herr? Und ich weiß, dass ich auf einem meiner Wüstenzeiten dann tatsächlich eine dreiteilige Antwort bekam. Und ein Auftrag für mich, das kann ich euch nicht beweisen, ich will es nur berichten, in meinem Suchen nach, was ist meine Aufgabe, hat Gott mich an dieses Wort, predige das Wort, erinnert. Und was mir schon immer gefallen hat, hier wird nicht nur zum Predigen aufgefordert. Halte eine interessante Rede, mach einen spannenden Vortrag, begeistere die Leute, sorge dafür, dass sie dich regelmäßig einladen und dass die entsprechenden Gehälter, Tantiemen, Saläre entsprechend steigern. Nein! Sondern predige was? Das Wort. Auf den Kanzeln der Kirchen oder vom Rednerpult im Bundestag und Bundesrat, vielleicht auch vom Lehrerpult in einem Klassenzimmer oder einem Universitätsraum oder am Stammtisch. Gepredigt wird überall. Irgendein Appell an die Menschen ausgegeben. Wozu Paulus an Timotheus auffordert, ist aber nicht irgendwas Nettes zu sagen, was die Leute bewegt, sondern es geht um die Predigt von Gottes Wort, um die Predigt der Bibel. Alles, was Timotheus tun soll, soll in der Bibel mit ihren 66 Schriften verankert sein, gegründet sein. Wenn er den Menschen ins Gewissen redet, dann biblisch. Wenn er unterweist, dann biblisch. Und Achtung nochmal, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, biblisch heißt nicht, ich habe einen Halbvers, der irgendwo in der Bibel steht, der von den Worten irgendwie passt. Sondern was ist wirklich die Lehraussage der Schrift? Und die gebe ich übersetzt in das Leben des jeweiligen, der mir gegenüber sitzt, als Ratsuchender in der Seelsorge, als Ehepartner, als Kind, den ich führe oder als Prediger weiter. Paulus kündigt in Vers 3 an, was sich seit langem schon erfüllt. Die gesunde Lehre, achtet hier darauf, dass nicht das Wort richtig dort steht. Wir immer hätten gesagt, es gibt falsche Lehre, auch Irrlehre genannt, und das Gegenteil von falscher Lehre ist richtige Lehre. Nee, in der Bibel wird nie von richtiger Lehre geredet, aber von gesunder Lehre. Und das ist spannend, weil ihr merkt, der Lebensaspekt, der dahinter steckt. Es geht darum, dass jemand gesund ist und nicht nur mathematisch seine Sollts erfüllt. Die gesunde Lehre wird von den Menschen als unerträglich angesehen. Aber es ist nicht so, dass sie sagen, wir wollen keine Predigt und Lehre mehr. Nein, 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 nein. Sie lehnen nicht Predigt und Lehre ab. Nein, was machen sie? Sie tauschen das Personal aus. Die Predigt und Lehre brauchen sie nämlich immer, um ein Frömmigkeitsgefühl bedient zu bekommen oder um irgendwo eine Form der Bestätigung zu erhalten, dass sie ja mit ihrem Lebensstil recht haben. Weil aber das, was von der Bibel her gesagt wird, den Leuten oft unangenehm ist, wechseln sie einfach das Personal aus. Sie wählen sich Leute nach ihrem Geschmack. Leute, die nur das lehren, was gerne gehört wird. Ein altes Wort. Ihr Älteren, ihr werdet das hoffentlich kennen. Ohrenbläser. Kennt ihr das? Also Ohrenblaserei. Also ich finde das eigentlich unangenehm. Carsten, kannst ja mal die Bohrer ins Ohr pusten, was sie davon hält. Aber eigentlich geht es darum, etwas, was so angenehm ist, für das Ohr da hinein zu säuseln. Und solche Leute werden auf die Kanzeln gestellt. Das ist der Pastor, der Pfarrer, der Prediger, der Priester, wie auch immer die Fachrichtung genau heißt. Bloß nicht das Wort Gottes soll gelehrt werden, bloß nicht gesunde Lehre verkündet werden, sondern das, was, ach, das war heute eine erbauliche Predigt. Sie hat mich bestätigt in dem, was ich tue. Ist nicht Aufgabe der Predigt, ihr Lieben. Kann auch passieren, wenn du bibeltreu lebst, sind Predigten auch in diesem Sinne bestätigend. Aber ganz oft sind wir eigentlich solche, die sich erschrecken sollten durch das, was gesagt wird. Was machen die Menschen stattdessen? Ich lese nur den Text aus, den wir gerade gelesen haben. Ja. Sie widmen sich lieber Legenden oder Spekulationen zu. Nun, unter Juden kannte man ganze Menge Legenden. Die haben sich ja irre gern mit Geschlechtsregistern, hochkomplizierten Sachen beschäftigt, die aber am Ende nicht wirklich gesunde Lehre waren. Aber, naja, Timotheus hatte nicht nur mit Juden zu tun. Also, wenn man sich nicht mit der gesunden Lehre beschäftigt, dann kümmert man sich um irgendwelche anderen spekulativen Themen, irgendwelche Legenden, Geschichtchen, die erzählt sind. Und sobald sowas passiert, hat man keine Zeit mehr für die Lehre des Wortes. Und schon ist man auf Abwägen. Aber Timotheus soll sich anders verhalten. Das ist Vers 5. Timotheus soll statt dieser Ohrenbläserei oder Aufregung um irgendwelche tollen Legenden lieber absolut nüchtern sein und das Evangelium rein verkünden, unverfälscht. Den einmal überlieferten Glauben weiter überliefern. Und darin soll er nicht nachlassen, selbst wenn er Gegendruck erfährt, oder wenn er vermeintlich erfolglos ist. Bitte erschreckt nicht. Was Paulus hier ankündigte in der Vergangenheit, das hat er der Gemeinde angekündigt. Er hat nicht gesagt, übrigens, ich will euch mal darüber aufklären, wie sich so das in der Welt entwickeln wird. Die Welt hat nie auf Gott gehört. Zu Paulus Zeiten nicht und vor Paulus Zeiten nicht. Dieses Wort, was er an Timotheus hier sagt, der Paulus, beschreibt den Zustand in der christlichen Kirche, in der christlichen Gemeinde. Die Kirche Gottes, die Gemeinde Christi wird sich wegbewegen vom Wort Gottes. Und das ist geschehen. Es ist keine zukünftige Geschichte mehr. Es ist geschehen und es geschieht immer noch. Wir erleben jetzt nicht die Anfänge, sondern wir sind eher die Letzten auf einer der letzten Eisschollen bibelgläubiger Verkündigung. Einige von euch sind aus anderen Kirchen oder Gemeinden zu uns gekommen. Nicht wenige haben erlebt, wie die Wahrheit der Bibel mehr und mehr aufgelöst wird auf der Kanzel. Wie vor den Kanzeln nicht mehr zur Buße, sondern beispielsweise zu irgendwelchen politischen Aktionen aufgerufen wird. Rett mir die Schildkröten, aber das ist nicht das Thema für die Kanzel. Ich habe Gottesdienste im Fernsehen mir angetan, Weihnachten, Jahreswechsel, in denen kein einziges Bibelwort vorgelesen, geschweige denn ausgelegt wurde, und in denen von unserem Herrn Jesus, wenn überhaupt nur wahnsinnig oberflächlich und fast unerkenntlich geredet wurde. Musste Namensvetter sein. Ich habe in meiner Gemeindepraxis vor 12 Jahren einen sogenannten christlichen Lebensberater erlebt, der es schaffte, in einer mehrstündigen Vortragstätigkeit nur ein einziges kurzes Bibelwort vorzulesen. Und er selbst hat auch gar keine Bibel dabei. Wofür bräuchte man die auch? Ne? Hat er am Handy gezuckt und hat dann eine uralte, ich glaube die Luther 1545 Übersetzung gefunden und hat daraus einen Vers vorgelesen, wo ein Schlagwort drin vorkam, was zum Thema passte, Kinder. Aber das, was der Vers aussagte, passte überhaupt nicht zu der Krise, die Gemeinde gerade durchgemacht hatte. Er wurde gerufen zu helfen. Hat aber nichts in der Hand. Einmal im Jahr veranstalten wir vom Bibelbund eine Konferenz. Bibelbund ist ein Verein, der jetzt seit 125 Jahren existiert und wir haben die Konferenz jetzt seit 15 Jahren in Rehe im Westerwald. Und unsere Teilnehmerschaft ist ja, doch durchschnittlich sehr alt. Das wird immer wieder festgestellt, wo ich sage, ja wunderbar, ich freue mich, dass die Alten da sind. Warum die Jüngeren nicht kommen, ist eine andere Frage. Aber diese alten Leute, die freuen sich manchmal, einmal im Jahr dorthin fahren zu können und Schwarzbrot in der Wortverkündigung zu bekommen, anstatt des Dünnwassers, das sie jede Woche von ihrer Kirchengemeinde vor Ort verkündet bekommen. Sie sind nicht mehr so mobil wie ihr jungen Leute, die euch mal schnell auf die Vespa setzt und 30 Kilometer durch die Gegend fahrt und irgendwo andere Gemeinden besucht. Oder wir sind ja in diesem Großstadtreichtum, wo du für jede T-Shirt-Farbe, rosa zum Beispiel, dir eine eigene Gemeinde suchen kannst. Das gibt's auf dem Land nicht. Und du hattest vielleicht meinen bibeltreuen Pfarrer, der ist dann irgendwann in Pension gegangen oder verstorben. Und dann wird irgendeiner, der von der normalen Kirche ausgebildet ist, und das ist ein Bibelkritiker per excellence, automatisch, die Ausbildung programmiert dich darauf. Und dann hast du nichts. Und dann kommst du auf so eine Konferenz und sagst, endlich mal Schwarzbrot. Das ist wie meine Frau, die tagelang am Tropf hing, damit sie nicht verdurstet und nicht verhungert. Und gestern mir schrieb, ich hasse eigentlich dieses Abendessen im Krankenhaus, aber noch nie habe ich mich über zwei trockene Scheiben Brot so gefreut, wie das, was sie jetzt dann nehmen konnte, als es hieß, dass sie nicht operiert wird, zumindest nicht gestern. Wir leben in dieser Gemeinde und wir haben in Berlin noch andere Gemeinden, bei denen es genauso ist. Ich sage jetzt nichts Exklusives hier, aber tatsächlich auf einer letzten schmelzenden Eisscholle. Die Welt um uns herum hat kein Bibelvertrauen mehr. Und mit Welt meine ich jetzt nicht die Welt, sondern die anderen christlichen Kirchen. Es ist leider so. Und ich war versucht, in der Vorbereitung aus Büchern euch Sachen zu bringen. Ich wollte mein Handy an die Wand werfen. Hier die letzte Einladung von C-Events, wo zu christlichen Events eingeladen wird. Was für Konferenzen dir da angeboten werden. Völlig schamfrei. Wo ich sage, das ist doch peinlich. Aber das ist das, was unsere Leute heute konsumieren. Kaum etwas von dem, was heute angeboten wird, fragt nach der Lehre der Schrift oder diesem vierfaltigen Nutzen, von dem ich vorhin sprach. Timotheus hingegen wird in 1. Timotheus 4,13 vom Apostelvater aufgefordert, bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Ihr Lieben, Vorlesen war damals nötig, weil die Leute in der Regel keinen eigenen Schriftrollen hatten. Es ist aber deswegen wichtig, dass ihr lest. Es ging nicht um das, achte darauf, dass du deine Stimme häufig nutzt, Timotheus. Ich bin um deine Stimmbänder besorgt. Es ging noch nicht um die Stimmbänder. Es ging darum, dass der Mensch, der in der christlichen Verkündigung zuhört, durchsättigt wird mit dem Wort Gottes. Deswegen sollte Timotheus darauf achten, vorzulesen. Heute heißt es, achtet ihr bitte darauf, dass ihr lest. Und zwar die Schrift. Achte auf das Ermahnen auf Grundlage der Schrift, auf das Lehren auf Grundlage der Schrift. Warum? 2. Timotheus 3,15. Die Schriften haben Kraft, dich weise zu machen. War das Thema 1? Wie werde ich weise? Oder Teil 1 war, werde weise. Teil 2, wie werde ich weise? Die heiligen Schriften, 2. Timotheus 3,15, guckt in euren Bibeln nach, haben die Kraft, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben. Liest du so deine Bibel? Herr, schenkt mir Kraft zur Weisheit, indem ich das jetzt hier lese? Ist das so deine Fokussierung, dein Rangehen? Ansgar, hast du schon mal 3. Mose gelesen? Ja, habe ich. Und Brüder helfen uns, das ja auch besser zu verstehen. Ja, aber nicht immer ist Bibellesen einfach. Aber lasst uns immer wieder neu mit der richtigen Haltung rangehen. Gott hat in die Bibel etwas injiziert, etwas hineingespritzt. Und wenn du dich dieser Bibel aussetzt, dann hoffentlich in einem ehrfürchtigen Lesen der Schrift, in einem Annehmen von Ermunterung, Ermahnung, durch ein aufmerksames Zuhören, wenn die Schrift gelehrt wird. Und dann bewirkt es tägliche Rettung. Das war die Seite des Zuhörers. Der Text an Timotheus betrifft aber gar nicht so sehr ihn als Zuhörer, sondern ihn als Prediger. Er soll als Redender ein Prediger von was sein? Des Wortes. Predige das Wort. Er soll tiefst überzeugt sein, dass er sich voll seinem Dienst hingeben muss. Und gleichzeitig soll er mit der Kraft rechnen, das in diesem Wort steckt, verknüpft mit Jesus oder mit dem Glauben an Jesus. Also ich transpiriere maximal, damit das inspirierte Wort wirkt. Beides ist nötig. Gib dich hin. Lass nicht nach. Egal wie der Druck ist. Bleib dran, Junge. Halte an damit. Also nicht anhalten, sondern setze fort. Und trotzdem, Timotheus, eigentlich bist du es nicht, sondern es ist das Wort mit der injizierten Dynamis-Kraft. Jeder Prediger, auch wenn er sich vielleicht gar nicht offiziell so nennt hier, hat die Wahl, ob er menschliche Weisheit verkündet oder ob er die heilige, mit Christus verkoppelte Schrift weitergibt. Wer hier vorne steht, für 2 Minuten in der ersten Stunde, für 40 Minuten in der zweiten Stunde, 45 Minuten, sollte im Namen des Herrn Jesus Christus hier vorne stehen und Aussprüche Gottes sprechen. Er sollte wissen, was der Herr gesagt hat, damit er uns alle belehren kann. Denke noch einmal dran, die Aufforderung heißt nicht, predige interessant oder predige kurzweilig, predige relevant, sondern predige das Wort. Und das schließt eine interessante, eine die Zeit gut ausnutzen und kurzweilige Form keineswegs aus. Aber entscheidend ist, wer hier redet, sollte die Schriften, die heiligen Schriften kennen und kontinuierlich in der Kenntnis dieser Schriften wachsen. Er sollte weiser werden und aus der Weisheit uns weitergeben. Und die Lösung besteht nicht darin, jahrelang oder jahrzehntelang zu schweigen, damit es dann irgendwann passiert. Stattdessen sollte jeder anfangen, wenn nötig, Buße zu tun und den Herrn zu bitten, Herr, lass mich bitte Weisheit erwerben. Öffne dann meinen Mund, damit ich den Geschwistern eine Hilfe bin. Um nicht missverstanden zu werden, ich teile durchaus nicht die gewisse Sicht, dass jeder Bruder in der Gemeinde ein Prediger sein sollte. Wir sind alle Priester und so weiter. Nach meinem Schriftverständnis gibt es in der Gemeinde Älteste, es gibt Prediger, es gibt Lehrer. Aber es gibt auch Brüder, die einfach führen. Es gibt auch Leute, die predigen oder lehren. Merkt ihr den Unterschied? Es gibt Prediger und es gibt Leute, die predigen. Es gibt Lehrer und es gibt Leute, die lehren. Es gibt Leute, die sind Älteste und damit qua Amt für die Führung der Gemeinde verantwortlich sind. Aber es gibt noch andere Leute, die auch führen. So wie es Diener gibt und Leute, die dienen. Dazu kommen wir gleich noch. Nur noch wenige Sekunden. Und deswegen, es könnte sein, dass du sagst, ja, Ansgar, du hast ja den Pastoralbrief zitiert, 1. und 2. Timotheus. Jetzt könnten wir noch ein paar Zitate aus Titus bringen. Das sind nämlich die 3 Pastoralbriefe, Titus 1, Tim, 2, Tim. Da hat der Pastor an Pastoren über den pastoralen Dienst gesprochen. Also der Hirte erklärt dem Pastor oder dem Hirten, wie man eine Gemeinde hirtelt. Ich bin ja kein Hirte. Deswegen habe ich diese 3 Bücher schon bei mir aus der Bibel rausgeschnitten. Völlig falsche Vorgehensweise. Ja, tatsächlich gelten die Aufforderungen, von denen wir jetzt gesprochen haben, zuerst Ältesten, die von der Schrift her lehrfähig sein müssen und darüber hinaus auch für die Seelen von Anvertrauten Rechenschaft ablegen müssen. Ist das euer Verständnis von Ältestenschaft? Sie wachen über die anvertrauten Seelen der Herde. Und sie müssen lehrfähig sein, eine der vielen Qualifikationen. Und für eine Seele gibt es keine bessere Medizin oder Stärkung als das Wort Gottes. Seelsorge, die das Wort Gottes nicht benutzt, ist es, glaube ich, nicht wert, Seelsorge genannt zu werden. Und dann muss man in Weisheit das Wort dosieren und in der richtigen Art und Weise ausgeben, damit dieses Wort seinen vierfachen Nutzen erreicht. Ein Ältester, der nicht lehrfähig ist, ist eine dramatische Fehlbesetzung für alle Beteiligten. Ein Ältester, der zwar lehrfähig ist, aber seine Lehrbegabung nicht in den gebotenen Situationen ausübt, beschneidet seine Autorität um eine ganz wichtige Grundlage. Die Autorität unserer Ältesten besteht nicht in irgendeiner Gemeindestundenentscheidung vor 1800 Jahren, sondern in der Einsetzung durch den Heiligen Geist und indem sie das Wort als Nahrung weitergeben. Und das Gleiche gilt für Lehrer und Prediger. Ich will jetzt gar nicht so einen großen Topf aufmachen. Und ich weiß, dass manche konfessionelle Prägung uns ein bisschen vorsichtig werden lässt. Ja, wir mögen ja solche Bezeichnungen, Prediger und Ältester und sowas nicht. Aber wir kennen die Personen, die gemeint sind, wenn von Predigern oder Lehrern die Rede ist, oder? Um es klar zu sagen, und ich hatte eingangs gesagt, ich hoffe, ich übersteigere mich hier nicht. Ich bitte um Vergebung, falls das passiert. Das, was ich alles bisher gesagt habe, gilt nicht nur den Ältesten, den Lehrern und den Predigern. Es gilt allen Brüdern. Und da hat der eine vielleicht ein Talent und der andere 3 und der nächste hat 5 Talente. Da gibt es Unterschiede. Aber von jedem wird erwartet, dass er das Anvertraute zum Segen des anderen nutzt, indem er den anderen belehrt. Und jetzt kommt mein Beweis, dass das nicht nur für die Oberschicht der Wortverkünder gilt. Kolosser 3, Vers 16. Kolosser 3, Vers 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Das ist das auf mich bezogen und jetzt geht es nach außen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Und der Kolosserbrief gehört nicht zu den Pastoralbriefen. Da ist eine ganze Gemeinde angeschrieben, also mindestens die Männer. Jeder Christ soll sich dem Wort Gottes reichlich aussetzen. Sage nicht ich, sagt Kolosser 3,16. Und das, was wir bekommen, so ist es mit Gaben, mit Gnadengaben immer. So viel ich kann von dem, was ich von Gott bekommen habe, setze ich für andere ein. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als treue Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. 1. Petrus 4, Vers 10. Also, ob du eine offizielle oder eine inoffizielle Dienstbezeichnung hast, ob das in der Visitenkarte irgendwas steht mit Prediger oder nicht, wir alle sollen reichlich gesättigt sein im Wort Gottes und das für unsere Ermahnung, für unsere Lehre verwenden. Und wenn ich mir sehr rumgeeiert bin, ob die Schwestern nun dazugehören oder nicht, also Kolosser 3 ist für mich erstmal ganz allgemein an jedes Geschlecht, der vorhandenen zwei, gerichtet. Aber der Titusbrief hat tatsächlich auch eine Aufforderung für euch Frauen. Paulus sagt Titus, dass er dafür sorgen soll, dass Schwestern sich zu Lehrerinnen des Guten entwickeln, die ihre geistliche, fruchtbringende Weisheit an junge Frauen weitergeben. Und er nennt auch gleich ein paar Themen. Ich denke nicht ausschließlich, aber auf jeden Fall erste Themen, nämlich Weisheit sollen sie weitergeben an junge Frauen im Hinblick auf die Unterordnung unter ihren Ehemann, dem Alltag mit Kindern und Haushalt. Und die Begründung ist total spannend. Warum sollen ältere Frauen das an die jüngeren Frauen weitergeben? Damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt. Ich bin jetzt beim Outro und ich bitte die Verspätung zu entschuldigen. Ich habe gestern eigentlich versucht noch zu kürzen, aber die Zeit wegen der ganzen OP-Geschichte war dann irgendwie ein bisschen blöd. Und um 22 Uhr merkte ich, egal was ich jetzt mache, es kann die Predigt nur noch schlechter machen. Deswegen, ich bin jetzt im Outro. Erstens, sieh und schau. Salomo ging an einem Weinberg vorbei, er sah den schlimmen Zustand, er nahm es sich zu Herzen, wie kann sowas nur passieren? Und er zog eine Lehre daraus. Sowas ist weise, aus Beobachtungen Konsequenzen zu ziehen. Ich lade euch ein, redet jetzt beim Gemeindemittagessen darüber, welche Beobachtung ihr in der weiten Kirchen- und Gemeindewelt gemacht habt. Ich habe es ja vorhin angedeutet, einige haben genickt. Wie geht es in den anderen Gemeinden rund um die Bibel zu? Was ist der Stellenwert der Bibel für Verkündigung, für die geschwisterliche Ermunterung, Ermahnung? Berichtet einander die Missstände, ohne euch über die beteiligten Menschen zu echauffieren, also drüber zu stellen und sie fertig zu machen, sondern beschreibt die Situation. Wo ist eine Mauer eingerissen? Wo sind Tiere eingedrungen? Wo ist Unkraut gewachsen? Und wo wurde das gute Wachstum erstickt? Zweiter Schritt von Weisheit ist, dann nimm es dir zu Herzen. Wie konnte es passieren, dass ein Land, in dem die Reformation einen ihrer Geburtsorte hatte, so den Bach runtergehen konnte? Wir haben das Sola Scriptura, nur die Schrift ist für die Lehre verantwortlich oder maßgeblich für die Lehre. Wir haben dieses Sola Scriptura wiederentdeckt, was ja schon immer in der Schrift war, und wir haben es weggeschmissen. Das Sola Christus, nur Christus ist wirklich heilsbringend, haben wir weggeschmissen. Wie konnte das so weit kommen? Wie konnte es sein, dass in Deutschland die Bibelkritik und die moderne Wissenschaft so dominant sind und unsere ganzen Theologen an den normalen Ausbildungsstätten verseuchen mit absoluter Irrlehre? Du kriegst an einer weltlichen Universität niemals was über die Irrtumslosigkeit der Schrift gelehrt. Nicht als Alternative, es wird überhaupt nicht mehr erwähnt. Die moderne Bibelwissenschaft ist state of the art. Es gibt deswegen auch keine Kanzeln mehr. Nach ein paar Jahrzehnten der Ausbildung, von denen die Bibel als das irrtumslose und fehlerfreie Werk eines allmächtigen Gottes nicht nur bezeichnet, sondern auch entsprechend ehrfürchtig behandelt wird. Und wenn ihr jetzt merkt, dass ich innerlich aufgeregt bin, ich bin aufgeregt, weil ich das über meine Arbeit im Bibelbund höre und erschreckt bin. Ich bin gleichzeitig dankbar für diese geistliche Blase, in der wir uns hier befinden. Aber das ist nicht das Normale. Das ist 3 Wochen Urlaub im 7-Sterne-Hotel, was wir hier haben, im Hinblick auf das, was eigentlich in der Christenheit los ist. Und deswegen lasst euch in eurem Herzen davon erschüttern. Werdet traurig darüber. Und der dritte Schritt der Weisheit ist, und das wird jetzt sehr persönlich, ziehe eine Lehre aus der Beobachtung und aus dem zum Herzen nehmen. Wie wirst du künftig mit dem Wort Gottes umgehen? Wirst du dich nach Weisheit ausstrecken? Ja, könnte man auch mal machen, aber erst muss ich das Auto noch reparieren. Wirst du danach streben, in Weisheit zu wachsen ein Leben lang? Was wirst du konkret tun, um dieses Ziel zu erreichen? Aber ich muss noch einen anstrengenderen Punkt bringen. Ich könnte euch eine Liste von Brüdern nennen, die ihr anrufen könntet, Berthold Schwarz, Stefan Holthaus, Michael Kotsch, Karl-Heinz van Heiden, Daniel Fazius sagt euch nichts, Alexander Seibel und noch ein paar Leute mehr. Dann müsste ich nur fragen, berichte mir mal bitte über die Entwicklung der christlichen Kirche in den letzten 140 Jahren. Ihr werdet erschreckt sein, wie dieses Weg von einem Vertrauen zur Bibel hin zu einem Glauben an eine moderne Bibelwissenschaft die Kanzeln kaputt gemacht hat. Bis hin in die sogenannten bibeltreuen Ausbildungsstätten. Es gibt eine Konferenz, die heißt KBA. Wisst ihr, wofür das K steht für Konferenz? A steht für Ausbildungsstätten. Wofür steht das B? Konferenz bibeltreuer Ausbildungsstätten. Und es gibt Konferenzen, die stolz erhobenen Hauptes aus der KBA austreten, weil sie sagen, das Bibeltreue, was ihr da verkündet, ist nicht das, was wir glauben, was die Bibel wirklich will. Und das ist kein Irrtum der KBA. Das ist eine Veränderung der Ausbildungsstätte. CTM zum Beispiel, also Tabor zum Beispiel oder andere. Die moderne Bibelwissenschaft hat vieles kaputt gemacht. Und ich würde mich eigentlich liebend gern als konservativ fundamentalistisch bezeichnen in meiner Glaubensüberzeugung. Das ist aber heutzutage ein Schimpfwort. Also wenn du sagst, ich bin Fundamentalist, boah, da fliegen die Steine innerhalb der Christenheit. Da brauchen wir keine Muslime für. Welche Lehre ziehst du aus dem geistlichen Verfall nicht nur des Landes und der bösen Landeskirchen? Das ist nur eine Geschichte von vor 100 Jahren. Aber die waren auch mal positiv. Was ziehst du daraus, dass auch die evangelikalen Gemeinden, solange wir sie noch so nennen dürfen, auch den Bach runtergehen? Die Brüderbewegung ist mit den Baptisten zusammen im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, dem BEFG. Und der Baptismus ist eigentlich weitestgehend auch nicht mehr bibeltreu. Ich meine jetzt nicht einzelne Baptisten, ich sage die Kirchenleitungen, die Glaubenssätze dieser Kirchen. Siehst du dich zusammen mit den Leitern der Gemeinde, etwas groß gedacht, gebe ich zu, in der Verantwortung darauf zu achten, dass wir als Gemeinde nicht denselben Weg gehen. Welche Wunderpille haben wir denn geschluckt, dass uns das nicht passiert, was der Kirche vor 140 Jahren passierte oder den Freikirchen in den letzten Jahrzehnten geschieht? Bitte belehre andere entsprechend mit diesem Verständnis. Wie belehrst du deinen Ehepartner und führst ihn in die Weisheit? Das gilt gerade für uns Ehemänner, die ihren Familien oder unseren Familien geistlich vorstehen. Wo stehst du und wie kommst du voran, dass du deine Ehe richtig führst in Weisheit? Wie kommst du als Vater und Mutter weise damit klar, eure Kinder unverzagt mit dem gesunden Wort Gottes zu belehren? Wie bringst du dahin, den eigenen Weg zu reflektieren, wie es ein Weiser tut? Und wenn du in der Kinder-, in der Jugend- oder Sonntagsschularbeit, wie auch immer, oder Jugendarbeit tätig bist, was bekommen von dir die jungen Leute als hilfreiche Unterstützung, damit sie trotz der fallenden Werte unserer Zeit die Wahrheit kennen, ihr Vertrauen, sie lieben und nach mehr Weisheit lechzen? Wie wirst du den anderen Geschwistern von hier vorne, im Hauskreis, im Gespräch, völlig egal, damit mit gesunder Lehre dienen? Wie wirst du den vielfältigen Nutzen des Wortes Gottes zum Wohle deiner Gemeinde einsetzen? Wir können sagen, ist ja nicht mein Weinberg, der da verfallen ist. Dumm gelaufen. Mein Weinberg ist toll. Ja, jetzt noch. Wie schaffen wir es, trotz allem geistlichen und moralischen Verfalls, das Evangelium kraftvoll und unverzagt zu verkünden? Bevor ich zum Abschluss bete, ihr jungen Brüder, ich freue mich über eure Beiträge hier vorne ganz oft. Und ich möchte ermuntern, macht weiter. Lasst nicht nach. Elias, Theo, um jetzt mal die jüngeren Kaliber anzusprechen, in 30, 40 Jahren seid ihr hier in der Gemeinde verantwortlich für das, wo es geistlich lang geht. Noch könnt ihr euch zurücklegen, noch ein bisschen verschnaufen, noch ein bisschen die Hände falten, um Sprüche zu zitieren, weil ihr noch Leute wie Christian und andere habt. Aber ihr seid die Zukunft dieser Gemeinde. Und wartet bitte nicht darauf, bis am Todes, an unserem Grab, dann, ihr sagt auch übrigens, ihr müsst jetzt die Gemeinde, die alten Frauen sollen die jüngeren belehren. Sie müssen als junge Frau schon anfangen, sich eine Weisheit aufzubauen, damit sie dann als alte Frau den jungen Frauen was geben kann. Spätbekehrte haben natürlich einen kleinen Bonus. Lasst uns aufstehen, ich schließe Nacht mit dem Gebet. Herr, wir danken dir dafür, dass du dich in deinem Wort geoffenbart hast. Uns wäre eine direkte Injektion der Weisheit irgendwie lieber gewesen, wie wir es aus Science Fictions kennen, hinten noch eine Stange rein, dann wird das Ganze downgeloadet und fertig. Und du hast den mühsamen Weg genommen, du hast dich in einem Wort geoffenbart und forderst uns auf, es zu lesen und weiterzugeben. Und das wollen wir tun. Wir danken dir aber dafür, dass wir das Wort haben. Ich bitte dich um Führung des Geistes, deines guten Geistes, bei jedem Einzelnen von uns, ob Männlein oder Weiblein, dass du ihm hilfst, diese lange Predigt zu verdauen und vor allem die für ihn wichtigen Aspekte anzugehen. Ich bitte darum, dass wir alle Vertrauen haben in die Wirksamkeit deines Geistes, der uns hineinführt in deine Weisheit des Wortes, der uns hilft, die Dinge zu verstehen, zusammenzuführen und auch gut zu verkünden und anzuwenden. Und ich bitte dich für uns alle um Weisheit, dass wir mit der Situation deiner christlichen Kirche auf dieser Erde weise umgehen. Und wir danken dir noch einmal dafür, dass wir dich um Weisheit bitten können. Und du uns aber nicht den Finger ausstreckst und sagst, was kommst du hier angelaufen, sondern dass du uns gerne Weisheit gibst. Danke, Herr, dafür, dass du das tust. Amen.